Ja, wir sind immer noch im Epheserbrief. Wir kommen ans Ende des zweiten Kapitels und werden heute quasi nahtlos dort weitermachen, wo Martin letzten Sonntag aufgehört hat. So, ist klar. Das Thema heute heißt: Was für ein Wechsel? Wir werden gleich sehen, um was es geht, wenn wir den Text lesen. Ich möchte uns noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, was es das letzte Mal ging. Es ging gegen Ende vor allem darum, dass Gott was Neues gemacht hat, dass Gott uns gerettet hat durch Gnade, dass Gott uns ein neues Leben schenkt und dass wir in diesen Werken gehen können, die er für uns vorbereitet hat. Und jetzt geht Paulus noch ein Stück weiter und wir lesen, wer seine Bibel dabei hat. Und gerade jetzt, wo wir durch den Epheserbrief gehen, denke ich, ist es ganz sinnvoll, seine Bibel mitzunehmen. Kapitel 2, die Verse 11 bis 22. Wir werden nachher auch noch alles hier vorne sehen, aber jetzt lesen wir einfach mal am Stück. Erinnert euch also, dass ihr einst Heiden wart, und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen, denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott, in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und uns den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Und jetzt bitten wir dich einfach, dass du uns dieses Wort lebendig machst heute Morgen, dass du uns zeigst, was für jeden Einzelnen von uns wichtig ist und dass du ja, uns einfach offene Herzen schenkst, Herr, darum bitten wir dich, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir es umsetzen können. Amen. Ja, das Erste, was wir uns anschauen wollen, sind die ersten zwei Verse und da redet Paulus von zwei Sorten von Menschen. Manche von euch wissen, ich bin Chemiker, so wir Chemiker teilen die Welt auch in zwei Sorten ein, in Metalle und Nichtmetalle. Und in dem Fall gibt es Juden und Nichtjuden. Lasst mich dazu kurz was sagen. Erinnert euch also, dass ihr einst Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurden. So, ich habe schon immer mal wieder von Leuten auch in den Gemeinden gehört, aber Wolfgang, du kannst uns doch nicht als Heiden bezeichnen. Wir sind doch keine Heiden, wir sind doch Christen. Wir verstehen heute Heiden als die Ungläubigen, als die, die eben nicht glauben. Wenn wir uns in biblische Zeit begeben und wenn wir diese Briefe, die Paulus geschrieben hat, lesen und auch das Alte Testament lesen, dann müssen wir eins wissen. In der damaligen Zeit wurde die Welt ein bisschen anders unterteilt, nämlich in Juden und Nichtjuden. Und die Nichtjuden sind die Heiden. Und darum geht es in Paulus. Paulus sagt, es gab ein Volk, mit dem Gott gearbeitet hat, mit dem er seine Geschichte geschrieben hat. Er hat seinen Heilsplan begonnen mit Abraham, hat ihm eine Verheißung gegeben und dann später mit dem Volk Israel, mit den Juden weitergeführt. Das war zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat oder kurz davor eben, das, wie Gott gearbeitet hat. Und Er hat dieses Volk nicht deswegen rausgesucht, weil sie besser waren als andere. Gott sagt es irgendwann mal an der Stelle. Ich habe euch doch nie rausgesucht, weil ihr besser oder schöner oder irgendwie gehassener gewesen wärt als die anderen. Er sagt im Gegenteil, ihr wart das miserabelste Volk und das kleinste und ich weiß nicht, was er ihnen alles an den Kopf wirft. Und er sagt, und ihr habt eigentlich auch das nicht getan, was ich wollte, aber Gott hat sie rausgesucht. Gott hat dieses Volk rausgesucht und er hat sie auch nicht fallen lassen, als sie nicht das getan haben, was Gott wollte. Und das ist wichtig auch für uns. Gott fängt auch mit uns diesen Weg an und Gott geht mit uns. Und auch wenn du nicht das tust, was Gott will, Gott hört nicht auf mit dir. Gott lässt dich nicht fallen, nur weil du ungehorsam bist. Und auf der anderen Seite, Gott hat dich auch nicht rausgesucht, weil du so hübsch, so intelligent oder so besonders geistlich bist, sondern Gott hat dich rausgesucht, weil er dich wollte. Weil er mit dir diesen Weg gehen will. Und das Zeichen dieses Bundes, das macht er beim Abraham schon klar, ist die Beschneidung. Bei Mose gibt es so eine ganz besondere Stelle, wo es auch nochmal um die Beschneidung geht. Und wir merken, das ist eine ganz besondere Geschichte. Die Juden sind nicht das einzige Volk, was die Beschneidung praktiziert. Aber das war jedenfalls das Bundeszeichen. Und deswegen geht es hier in diesem Text auch um die Beschneidung. Die Juden sagen, ja, wir sind die Beschneidung und ihr seid die Unbeschnittenen, ihr seid die, die kein Teil haben an diesem Bund. Und jetzt geht es eben weiter. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Das war die Situation bis zum Tod Jesu. Es gab diejenigen, die zum Volk Gottes gehört haben und die nach diesem Prinzip, was Gott gegeben hatte, halte die Gebote und du wirst leben, eine Möglichkeit hatten, an Gottes Leben teilzuhaben. Und was ist passiert? Die Leute haben natürlich gesündigt, ist klar, so wie jeder Mensch sündigt. Dafür gab es die Opfer. Und diese Opfer haben die Sünde dann zugedeckt, aber nicht weggenommen. Da habe ich jetzt heute nicht die Zeit, drauf einzugehen. Das finden wir im Hebräerbrief, wenn du da noch ein bisschen mehr drüber nachlesen möchtest. Alle anderen Völker, die heißen, wie gesagt, Heiden. Sie waren vom Heilsweg mehr oder weniger ausgeschlossen. Und so wie Paulus das sagt, sie hatten keine Hoffnung. Und ich möchte euch das hier, diesen Gegensatz hier in diesem Text einfach nochmal zeigen. Also zunächst mal die Grundlage. Also da geht es um die Heiden, die Beschnittenen und die Unbeschnittenen. Dass wir getrennt waren, alle Menschen, die da quasi nicht dazugehörten, und dass wir fremd waren und dass wir ausgeschlossen waren, dass wir keine Hoffnung hatten. So, Paulus fährt hier im Prinzip das ganze Arsenal auf und zeigt, wie hoffnungslos eigentlich diese Situation war. Aber jetzt heißt die Predigt ja was für ein Wechsel. So, jetzt ändern sich Dinge. Jetzt kommt Einigkeit statt Trennung. Jetzt passiert was Neues. Jetzt aber, jetzt seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. So, jetzt kommen diese Gegensätze, wo sich Dinge ändern. Vorher waren wir in der Ferne, wir waren weit weg, wir waren nicht Teil dieses Bundes. Jetzt sind wir in die Nähe gekommen. Jetzt können wir uns Gott nahen. Und das ist vielleicht für uns nichts Besonderes, aber für Menschen, die eigentlich gewohnt waren, dass man vor Göttern oder vor Gott Angst haben muss. Und wenn wir an die Geschichte vom Volk Israel denken, dann habt ihr vielleicht auch diesen Berg vor euch, wo Mose zunächst mal angesprochen, wo Mose zieht deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und dann etwas später sagt Gott dann, der Berg ist so heilig, selbst ein Tier, was da drauf läuft, wird sterben. Und Mose geht allein auf diesen Berg und da ist Feuer und Donner und so. Und das Volk sagt, um Himmels Willen, halt bloß diesen Gott irgendwie von uns fern, das macht uns total Angst. Die Propheten, die Gott begegnet sind, die sagen, oh, weh mir, ich muss sterben, das geht irgendwie gar nicht. So diese Nähe Gottes, die wir vielleicht so beim Papa auf dem Schoß sitzen kennen und was wir schön finden, war zu alttestamentlichen Zeiten überhaupt nichts, wo die Leute sich danach gesehnt haben, im Gegenteil, wo sie Angst hatten, in die Nähe Gottes zu kommen. Aber die Heiden, die nicht zu Gottes Volk gehört haben, die konnten ja noch nicht mal wirklich an diesem Bund teilhaben. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Auch da, wir haben hier die Feindschaft auf der einen Seite und das Gegenteil davon ist der Friede. Gott macht Friede, da wo Feindschaft war. Und das ist was, was, glaube ich, in unserer Zeit wieder ganz, ganz wichtig wird. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Hier geht es zunächst mal um die Einheit. Und ich möchte euch das anhand von der Bibelstelle zeigen, dass das nicht der Paulus erfunden hat, sondern das hat Jesus selber schon gesagt. Und zwar im Johannesevangelium. Also, ich bin noch zu früh, zeige ich die Sache nachher. Vielleicht hat mancher von euch das schon mal gesehen. Da gibt es so Bücher, die man auch kaufen kann, wo die Heilsgeschichte dargestellt wird. Und ich möchte euer Augenmerk in dem Fall auf diesen Teil hier lenken. Habe ich das ein bisschen vergrößert? Also das zunächst mal am Anfang, das interessiert uns jetzt nicht so besonders, geht vom Sündenfall bis wo Jesus stirbt. Und jetzt geht es um diesen zweiten Teil, und zwar speziell hier um diesen blauen Bereich, die Zeit der Gnade. Hier habe ich das nochmal ein bisschen rausvergrößert. Und wenn ihr euch das anschaut, dann, ich möchte noch nicht die Autoren kritisieren, man kann in so eine Grafik nicht alles reinpacken, aber mir ist, als ich diese Grafik angeschaut habe, was aufgefallen, nämlich, dass da was nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber hier ist was falsch. Nämlich der Zusammenhang, also hier das vielleicht gehe ich nochmal eins zurück, hier ist der Garten Eden, Noah, Turmbau zu Babel und so. Und hier beginnt das Volk Israel, Knechtschaft hier in Ägypten. Und hier ist das Volk Israel, das ist diese weiße Linie. Und das Schwarze ist so der von Gott getrennte Mensch. Und hier kommen diese beiden Linien an. Die weiße des Volks Israel, was hier durch die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung unter die Nationen quasi aufhört. Und es beginnt hier hinten dann quasi wieder mit der Rückführung Israels und dazwischen kommt Israel irgendwie gar nicht mehr vor. Und das Problem ist das, dass hier die Verbindung zwischen den Juden und der Gemeinde praktisch nicht da ist. Es scheint so, als ob die Gemeinde und das Volk Israel nichts mehr miteinander zu tun hat. Aber Jesus und Paulus hier sagt uns was anderes. Und das wollte ich euch in Johannes 10, Vers 16 zeigen. Es heißt hier, ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören. Auch die muss ich herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. So, ihr habt vorher gemerkt, dass Paulus immer wieder von wir und ihr spricht und er spricht von sich als Jude. Paulus war Jude, genauso wie Jesus Jude war. Und Jesus spricht, wenn ihr den Zusammenhang in diesem Vers zu Hause nochmal nachlesen möchtet, am Anfang von Kapitel 10, da hat Jesus eine Auseinandersetzung und er spricht hier eigentlich zu Pharisäern und er spricht zu Juden. Und deswegen ist eigentlich offensichtlich, was er mit diesem Schafstall meint. Er sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören, also die nicht Juden sind. Und Jesus sagt, diese Leute, die gehören jetzt noch nicht dazu, die gehören jetzt noch nicht zur Herde, zu diesem Stall, aber die werde ich mit dazu holen. Und das Interessante ist eben, und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. Das ist das, was Jesus wollte. Er wollte eine Herde aus Heiden und Juden. Das ist das, was Paulus in diesem Text schon geschrieben hat und was er eben nicht selber erfunden hat, sondern was eigentlich von Jesus kommt. Alle, eine Herde unter einem Hirten. Das ist das Ziel, was Jesus hat. Jesus möchte eben nicht, dass die Heiden und die Juden irgendwie das getrennt machen, sondern er möchte, dass sie vereint sind. Er möchte, dass sie gemeinsam gehen. Und das ist das, wo, wenn ihr die Apostelgeschichte lest und auch den einen oder anderen Bericht, der sich dann in den Briefen wiederfindet, im Galaterbrief zum Beispiel finden wir da noch eine nette Episode, dann findet ihr das, dass das viele Leute zu Anfang auch nicht verstanden haben. Da ist viel darüber diskutiert worden, müssen die Heiden jetzt auch noch das Gesetz einhalten, müssen sie sich an die Speisevorschriften halten, müssen sie sich an die Reinigungsvorschriften halten, müssen sie den Sabbat einhalten, müssen sie dieses und jenes tun. Und da gab es ganz unterschiedliche Ansätze, wie man mit dem umgeht. Aber vor allem Paulus hat, und das werden wir im Epheserbrief auch noch im dritten Kapitel dann nochmal ganz deutlich sehen, Paulus hat da eine ganz, ganz klare Weisung von Gott bekommen und er hat eine ganz klare Marschroute von Gott bekommen, nämlich, dass es eine Herde gibt und dass es eben nicht die Judenchristen und die Heidenchristen getrennt geben soll. Und auch wenn ich ein Stück weit Verständnis dafür habe, dass die messianischen Juden, wie sie heute genannt werden, die Judenchristen, sich nicht Christen nennen wollen, weil die Juden unter den Christen da nicht viel gelitten haben. Aber eins ist mir schon wichtig. Biblisch gesehen, neutestamentlich gesehen, gibt es nicht messianisch-jüdische Gemeinden und christliche Gemeinden, sondern es gibt eine Gemeinde. Es gibt eine Herde und es gibt einen Hirten. Und so wie die einen von der einen Seite runterfallen, und das haben wir leider in unserem Land jetzt auch verstärkt wieder, wo es um Antisemitismus geht, um Antijudaismus und wo das wieder hoffähig wird, als ob wir in unserem Land nicht schon genügend falsch gemacht hätten in dieser Richtung. So gibt es eben auch Leute, die auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber die biblische Vorgehensweise, die biblische Marschroute ist vollkommen klar. Es ist eine Herde und es ist eine Hirte. Ah ja, und vereint sind wir auch noch. Wir gehen in unserem Text ein Stück weiter und hier kommt der nächste Gegensatz. Das vielleicht nochmal ganz kurz. Der Punkt, wer zu dieser Herde gehört, heißt hier, wer auf seine Stimme hört. Also wer tut, was Jesus will. Das ist eigentlich das Entscheidende, um was es hier geht. Genau, Frieden statt Feindschaft. Diesen Gegensatz hatten wir vorher schon mal kurz angedeutet. Jetzt kommt es hier nochmal in den Versen 15 bis 17. Er stiftete Frieden und er versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott. In einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden euch, den Fernen, und uns, den Nahen. Also da kommt nochmal das, dass Paulus sagt, das gilt jetzt auch für euch. Ihr wart vorher die Fernen, ihr wart vorher die Unbeschnittenen, die nicht dazugehört haben, aber jetzt gehört ihr dazu. Und auch hier haben wir wieder diese Gegensätze. Wir haben die Feindschaft und als Gegensatz dazu eben den Frieden. Und Gott sagt, ich möchte Frieden machen. Und ich möchte, dass Frieden da einzieht, wo bisher Feindschaft war. Und jetzt ist das Offensichtlichste, um was es hier natürlich geht, der Friede oder die Versöhnung zwischen den Juden und den Heiden. Aber das bleibt natürlich da nicht stehen. Wenn wir das heute auf die aktuelle politische Situation beziehen, dann ist es eben auch der Friede, der möglich wird zwischen Israelis und Arabern. Wir waren bei einem unserer Besuche in Israel, unter anderem in Nordisrael, in der Bibelschule in Kontakt, wo in derselben Bibelschule Juden und Araber an einem Tisch sitzen und gemeinsam die Bibel studieren. Es gibt Gemeinden, wo eben nicht die Juden die eine Gemeinde besuchen und die Araber die anderen Gemeinden, sondern wo sie merken, wir sind in Christus, wir sind eins. Da geht es nicht mehr darum, ob du von Ismael abstammst oder von Isaak. Da geht es nicht darum, ob du früher Muslim warst oder Jude. Da geht es nicht darum, ob deine Eltern sich irgendwann mal bekriegt haben. Sondern da geht es darum, dass wir eins sind in Jesus. Jesus kann Frieden machen von Leuten, die sich vorher bekriegt hatten. Von Leuten, die vorher Feindschaft hatten. Jesus kann den Frieden schaffen. In Deutschland heute kann Gott Frieden machen zwischen den Menschen, die nicht in unserem Land geboren sind und die hierher gekommen sind, und denjenigen, die hier schon lange gelebt haben. Er kann Frieden machen zwischen denjenigen, die von manchen vielleicht jetzt als Eindringlinge empfunden werden und denjenigen, die meinen, das Recht zu haben. Gott kann Frieden machen. Wir können verstehen, dass es nicht um das geht, was uns äußerlich so oft als Trennendes vorgestellt wird, sondern wir können sehen, dass es was gibt, was viel, viel wichtiger ist. Gott kann Frieden schaffen zwischen Eltern und Kindern. Wie viele Feindschaft gibt es zwischen den Generationen, zwischen denen, die sich von den Eltern eingesperrt und gegängelt und schlecht behandelt fühlen, oder von denen, die sich von den Kindern auf der Nase herumgetanzt fühlen oder was auch immer das Problem ist, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, wo hoffentlich in unseren Familien nicht, aber in manchen Familien Streit herrscht, Feindschaft herrscht, Krieg herrscht. Gott kann Versöhnung schenken. Und zwar nicht bloß, solange die Kinder noch minderjährig sind, sondern auch später noch. Wie oft haben wir das erlebt, dass Menschen sich mit ihren Eltern versöhnt haben? Manchmal vielleicht am Sterbebett. Manchmal, weil Menschen irgendwann mal verstanden haben, wir können doch so nicht weiterleben. Und Jesus kann Frieden geben. Jesus kann Versöhnung schenken, echte Versöhnung. Nicht bloß so Friede, Freude, Eierkuchen, wir reden nicht mehr drüber, wir gehen uns aus dem Weg, sondern echten Frieden, echte Versöhnung. Das ist das, was Jesus machen kann. Und deswegen lass uns die Hoffnung nicht aufgeben, egal in welcher Situation du drin steckst, dass Gott hier Veränderung schaffen kann. Vor allem, wenn beide Seiten Jesus nachfolgen. Ich glaube, ihr habt das hier unten auch noch. Genau. Das ist ein Punkt zwischen den Alten und den Jungen in der Gemeinde. Wie viel Feindschaft haben wir da schon erlebt? Wie viel Unverständnis haben wir schon erlebt? Gott kann Frieden machen, dass man sieht, dass der andere wertvoll ist, dass man sieht, dass der andere genauso Kind Gottes ist und dass man sieht, dass das, was uns oft so wichtig ist, das Äußerliche, letztendlich nicht wirklich zählt, sondern dass es eigentlich um ganz andere Dinge geht und dass Gott echten Frieden schenken kann. Und das ist auch was, was Jesus geschenkt hat. Er hat die Feindschaft, er hat diese Mauer abgerissen, er hat das, was trennt, rausgerissen. Das bezieht Paulus in diesem Abschnitt natürlich auf die Juden und die Heiden. Aber ich hoffe, ihr versteht, dass das dabei nicht stehen bleibt, sondern dass Gott echten Frieden schenken kann, Dinge wirklich verändern kann. Und zwar nicht bloß oberflächlich, sondern ganz tief in uns drin. Und zwar deswegen, weil wir verstehen, dass das, was Gott mir geschenkt hat, genauso dem anderen gilt. Ich bin nicht besser. Ich bin nicht irgendwie in einer anderen Klasse oder sowas, sondern wir gehören beide zu den Menschen, die Jesus erlöst hat. Und das kann echt eine totale Veränderung sein in Beziehungen, indem wir feststellen, Gott hat mir vergeben. Also ist es doch richtig, da wären wir jetzt beim Vater unser, dass ich dir vergebe. Gott ist nachsichtig mit mir, da ist doch normal, dass ich nachsichtig mit dir bin. Gott hat Geduld mit mir, also möchte ich doch mit dir auch geduldig sein. All das sind Dinge, die in dieser Beziehung zu Jesus wachsen können und die Jesus uns geschenkt hat. Und dann, vorletzter Abschnitt hier, Epheser 2, 18 bis 19. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen. Wir sind Hausgenossen, wir sind Familie. Und das ist einer der Werte, die wir auch in unserer Gemeinde leben wollen. Wir wollen als Familie leben. Wir wollen alle zusammen Kinder Gottes sein und wir wollen, dass das auch zum Tragen kommt. Nun, ich weiß nicht, wie du Familie siehst. Weiß ich, wie du Familie erlebst. Vielleicht sagst du, ja, wenn Gemeindefamilie wird, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Das ist überhaupt nichts Positives für mich. Aber so wie Vaterschaft in der Bibel sehr positiv gesehen wird und manche von uns keine guten Väter vielleicht hatten, da keine guten Vorbilder hatten, so ähnlich ist es mit Familie auch. Familie ist in der Bibel eigentlich sehr, sehr positiv belegt. Und wenn wir davon reden, dass wir als Gemeinde Familie sein möchten, dann sind da diese positiven Werte mit drin. Wir wollen füreinander da sein. Wir haben jetzt erst kürzlich von jemandem mitbekommen, der gesagt hat, Familie ist Familie. Manche sagen so, Blut ist dicker als Wasser. Wenn andere Dinge bisher wichtig waren, Wenn es um die Familie geht, dann hat die Familie Vorrang. Wir sind füreinander da. Wir sehen uns, wir sehen die Not vom anderen, wir kümmern uns darum und es ist uns nicht egal. Und wenn jemand mit einem unserer Familienmitglieder schlecht umgeht, dann bleiben wir da nicht unbeteiligt und kalt, sondern dann ist es was, was uns betrifft. Dann stehen wir nicht dabei und sagen, oh mei, sowas passiert halt, sondern wir sagen, das tut mir weh, wenn man mit meinem Bruder, mit meiner Schwester so umgeht. Das ist Familie. Wir sind Teil dieser Familie und wir wollen das eben auch so leben. Wir wollen uns gegenseitig Frieden haben. Wir wollen uns hintereinander stehen. Wir wollen uns gegenseitig auch stehen lassen und uns wertschätzen. Und das kommt ja eben auch in diesen Versen zum Ausdruck. Wir waren vorher Fremde ohne Bürgerrecht. Wir waren sozusagen, also in der damaligen Zeit gab es ja sogar noch Sklaven, wir waren eigentlich rechtlos. Wir waren Leute, die zwar auch dort gelebt haben, aber die eigentlich keinen Zugang zu diesen Bürgerrechten hatten. Und jetzt haben wir einen Vater, also wir sind Teil der Familie, wir sind Mitbürger, da bezieht sich jetzt hier eher auf das Politische, und wir sind Hausgenossen Gottes. Wir leben in diesem Haushalt. Wenn Menschen bei dir im Haushalt mitleben, dann ist es was, wo eine Beziehung wächst. Und in dem Fall sind wir nicht bloß irgendwie so als Knecht eben, leben wir auch im Haus, sondern wir sind Kinder des Vaters. Das ist was, was Gott uns geschenkt hat. Wir sind nicht mehr rechtlos, sondern wir sind Bürger, wir sind Familienmitglieder, wir sind Kinder, wir sind Erben. Wir gehören mit dazu. Und das hat Jesus gemacht. Das war vor Jesus anders. Und dadurch, dass Jesus uns versöhnt hat und diese Mauer abgerissen hat, jetzt haben wir Zugang. Und das ist was, was uns vielleicht nach 2000 Jahren Christenheit nicht mehr besonders auffällt. Aber das ist was, was zu Zeiten von Paulus revolutionär war. Wo die Juden gesagt haben, wie, die Heiden sollen jetzt auch mit dazukommen? Und Paulus gesagt hat, ja, ganz genau, die haben dieselben Rechte. Und wir merken, glaube ich, heute ganz, ganz stark, was das mit einem macht, wenn plötzlich jemand, der vorher nicht dazugehört hat, die gleichen Rechte haben soll wie wir auch. Und das ist was, was nicht so einfach ist. Und das ist genau das, wo Paulus sagt, aber das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat uns Heiden, oder er sagt, er hat euch Heiden, dieselben Rechte, denselben Zugang gegeben zum Vater wie uns. Wir haben beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Wir haben Zugang zu Gott. Ist euch das ab und zu mal wenigstens klar oder denkt ihr manchmal darüber nach, was das eigentlich bedeutet, dass wir Zugang haben zu Gott? Wenn ich euch sagen würde, ich habe Zugang zum Oberbürgermeister Rechle, heißt er, glaube ich, jetzt. Glaube ich, ja. Dann würde er vielleicht sagen, naja gut, ist ja okay, Bürgermeister. Wenn ich sagen würde, ich treffe mich immer mal wieder mit dem unserem Landesvater Kretschmann, dann würde er vielleicht schon Respekt haben. Wenn ich euch sagen würde, die Angela Merkel ruft täglich bei mir an, oder umgekehrt, ich habe ihre Privatnummer, und ich treffe mich ab und zu mal mit ihr. Wenn ich sage, Angela, wir müssen reden, dann sagt ihr, ja klar, Wolfgang, ich nehme mir Zeit für dich. Oder wenn ihr mitbekommt, dass Donald Trump zu spät kommt zum G20-Gipfel nach Japan, weil er noch einen wichtigen Termin mit Wolfgang Hutter hat. Hallo? Oder wenn ich mal wieder in England bin, dann mache ich einen Abstecher im Buckingham-Palast und die Queen nimmt sich Zeit für mich. Leute, wir haben Zugang zum Vater. Das ist nicht irgendjemand. Das ist nicht Angela Merkel. Das ist nicht die Queen von England. Das ist derjenige, von dem wir vorher gesungen haben, der das Universum gemacht hat. Der ganz oben drüber steht. Der Boss von der Dianze. Und wir haben Zugang zum Vater. Und ja, ich habe das vorher schon in der Mitarbeiterrunde gesagt, das erscheint uns irgendwie so normal, weil wir es gewohnt sind. Aber es ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass Gott sich Zeit nimmt für mich, für dich. Aber wir haben Zugang. Dieser Zugang ist frei und wir brauchen auch keine Angst mehr zu haben. Die Angst, die ein Jesaja hatte, die Angst, die vielleicht ein Mose hatte oder sonst irgendwelche Leute. Wir brauchen diese Angst nicht mehr zu haben, weil unsere Schuld bezahlt ist. Ja, wir sind Sünder. Ja, wir machen Dinge falsch. Aber diese ganze Schuld hat Jesus getragen. Der Zugang zum Vater ist frei. Die Trennung ist weg. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wir sind jetzt Kinder. Wir sind nicht mehr Fremde. Wir sind nicht mehr rechtlos. Wir haben Zugang zum Vater und wir sind seine Mitbewohner, seine Familienangehörigen. Amen. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Teil, der irgendwo auch so ein bisschen zu der Gesamtthemenübersicht quasi passt, nämlich dieses ganz große Werk, was Gott macht. Wir sind der Tempel und dieser Tempel, der wächst. So, Epheser 2, 20 bis 22. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Ich habe gestern noch versucht, Bilder zu finden, die uns das ein bisschen besser verdeutlichen. Ich habe einfach keine gefunden, die mir gefallen hätten. Und ich habe mir gedacht, bevor ich irgendwelche schlechten Bilder zeige, zeige ich gar keine. Aber so diese Bilder, die hier verwendet werden, die kommen alle aus dem Bau. Also da ist zunächst mal das Fundament. Letztendlich nur eins früher ist eigentlich der Schlussstein oder der Eckstein. Das sind zwei Bilder, die da drin stecken und vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Der Schlussstein, der hier, durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Was ich aber schon mal gesehen habe, wie man ein Gewölbe baut. Das Bild, was hier quasi drinsteht, ist das eines Bogens oder eines Gewölbes. Man macht quasi das Innere des Gewölbes, das wird aus Holz irgendwie vorgebaut und dann setzt man die Steine quasi auf diese Form drauf und am Ende kommt oben, entweder in den Bogen, das seht ihr manchmal, wenn ihr irgendwo einen Bogen seht, in einer Mauer oder so, dann seht ihr, dass oben so ein keilförmiger Stein drin ist, der meistens ein bisschen größer ist als die anderen, der quasi oben in diesen Bogen eingesetzt wird und der quasi die Spannung aufnimmt. Und dann kann man unten das Gerüst sozusagen rausnehmen und das Gewicht des Bogens oder des Gewölbes drückt jetzt nach unten und wird durch diesen Stein, der oben eingesetzt ist, quasi aufgefangen und dadurch hält dieses ganze Gewölbe zusammen. Und wenn du oben den letzten Stein rausziehen würdest, was man besser nicht tut, dann würde das ganze Gewölbe, wenn es nicht irgendwie anders noch durch Stahlstreben oder durch Mörtel oder Zement oder sowas gefestigt wird, dann würde dieses ganze Gewölbe zusammenfallen. Und das ist das Bild, was hier von dem Schlussstein gebraucht wird. Das andere Bild, was man auch übersetzen kann, ist der Eckstein. Der Eckstein ist ein Stein, der quasi an die Ecke gesetzt wird und an dem sich das ganze Gebäude ausrichtet. Der quasi den Punkt fixiert und der auch die Richtung vorgibt, in der die Wände nachher laufen. Und das ist genau das, was Jesus ist. Jesus ist unser Eckstein. Er ist derjenige, an dem sich alles ausrichtet. Das ist das, was auch in unseren Verbandswerten und in unserer Verbands-DNS quasi festgelegt ist. Jesus Christus steht im Zentrum. Und er ist dieser Schlussstein, dieser Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. Er muss im Zentrum unseres Baus bleiben, sowohl unserer Gemeinde als auch unseres eigenen Lebens. Ansonsten wird alles schief und krumm und wird nicht so, wie Gott es will. Und dann kommt das Fundament eigentlich, das ist so dann quasi diese Platte, die sich an diesen Eckstein anschließt, das Fundament der Apostel und Propheten. Die Apostel ist quasi das, was Paulus geschrieben hat, das, was Johannes geschrieben hat, das, was Petrus geschrieben hat. Man kann das auch relativ einfach und ohne große Fehler zu machen, übersetzen mit, das ist die Bibel. Das ist die Heilige Schrift, die wir haben. Und das ist auch einer der Grundwerte, die wir als Verbandsbewegung haben, nämlich, dass Gottes Wort die Richtschnur ist, der Maßstab ist. Und das ist auch das, was wir als einen unserer Werte haben, wo wir sagen, wir lieben und ehren Gott und sein Wort. Das sind diese ersten beiden Punkte. Und dann kommt der dritte Punkt, wir sind im Bau, wir werden gebaut. So, der ganze Bau wird zusammengehalten durch diesen Schlussstein, er wird ausgerichtet durch diesen Eckstein. Das sind alles Bilder, die Paulus hier gebraucht. Wir machen das nochmal ganz kurz zusammen. Tempel, wir sind in der Tempel Gottes und dann letztendlich die Wohnung Gottes. Und dazu möchte ich zum Schluss einfach noch ganz kurz was sagen. Wir werden in dieses Haus eingebaut. An anderer Stelle spricht Paulus mal von lebendigen Steinen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal lebendige Steine gesehen habt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, lebendige Steine. Da hätte ich immer Angst, dass der Stein, weil er dann lebendig ist, plötzlich mal denkt, ich brauche jetzt auch mal Urlaub oder ich gehe mal irgendwo anders hin oder mir gefällt es nicht, dass ich immer an dieser Stelle der Wand bin. Ich möchte vielleicht auch mal woanders hingehen. Das ist ein bisschen, finde ich, ein schwieriger Punkt an lebendigen Steinen. Aber was Paulus damit sagen möchte, ist, die Gemeinde ist nicht tot. Wir werden nicht irgendwie als tot da irgendwo eingebaut, sondern das ist was Lebendiges. Und es wächst. Also klar, ein Gebäude, was neu gebaut wird, wächst irgendwie auch, aber es ist eben was Totes, was nicht lebt. Aber das, was Jesus hier baut, ist ein lebendiges Gebäude. Ein Gebäude, was sich verändert. Ein Gebäude, was lebt, was pulsiert. Und dazu möchte Gott uns haben. Und wenn wir jetzt sehen, der Tempel und die Wohnung Gottes ist eigentlich dasselbe. In dem Tempel, da lebt Gott. So, und in der Wohnung, da lebt Gott offensichtlich auch. Auch klar. Und wir sollen jetzt Tempel und Wohnung Gottes sein. So, und da ist mir nur aufgefallen, das ist nun auch wieder was für uns persönlich gilt. Jeder von uns als Einzelperson ist ein Tempel Gottes. Paulus sagt es im Korintherbrief unter anderem mal, wir sind ein Tempel Gottes. Euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also geht ordentlich mit eurem Körper um und guckt, dass das entsprechend funktioniert. Aber auch wir als Gemeinde sind ein Tempel Gottes, sind eine Wohnung Gottes. Wir wollen uns nicht das Gebäude an sich, aber wir als Gemeinde, als Gemeinschaft, wir wollen uns verstehen als Wohnung Gottes. Gott wohnt in uns. Dadurch, dass wir da sind, ist Gott da. Und wir gemeinsam bauen diesen Tempel, diese Wohnung Gottes. Und ich weiß nicht, ob das Begeisterung in dir auslöst, aber wenn ich darüber nachdenke, mein Tempel ist sowas, ja, da geht man hin, guckt man sich an, weiß nicht, ob es schon mal irgendwie in Asien war oder sonst irgendwo, oder in Rom, das sind irgendwelche alte Tempel, und dann guckt man sich das an und sagt, boah, das ist aber beeindruckend und so, aber irgendwie ist es halt leer und das ist halt ein Gebäude. Aber diese Wohnung Gottes, ja, Gott wohnt in uns, das finde ich das Begeisternde. Gott wohnt in dir. Also du hast nicht nur Zugang zum Vater, das fand ich vorher ja schon irgendwie besonders, sondern Gott wohnt in dir. Der ist immer da. Du trägst ihn mit dir. Wir sind Wohnung und auch als Gemeinde, wir sind Wohnung Gottes. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn wir zusammenkommen, dann können wir also sagen, ja, die Musik hat mir heute nicht so gefallen und irgendwie, keine Ahnung, manche, die jetzt auf der Konferenz waren, die sagen dann vielleicht, ah, da war zu viel Nebel und da waren die Lichter und die Lautstärke und was weiß ich. Aber wisst ihr was, das eigentlich Entscheidende ist weder das Musik, der Musikstil, noch die Lichter, noch der Rauch, noch die Lautstärke, noch, keine Ahnung, welche Leute da auf der Bühne stehen. Das Entscheidende ist, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Und deswegen ist uns einfach wichtiger zu sagen, wir gucken, dass das Äußere so irgendwie auch niemanden stört und dass wir versuchen, auch einen Stil zu treffen, der irgendwie so offensichtlich natürlich nicht jedem gefallen kann, aber der irgendwo so in unsere Zeit reinpasst und der vor allem auch die Menschen abholt, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Aber das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir eine Wohnung Gottes sind, dass Gott in uns wohnt. Und wenn jeder von uns Jesus mitbringt, und wir uns dann treffen, dann haben wir hier eine ganz besondere Gegenwart Gottes. Und das ist das, was wir uns so wünschen. Dass Menschen, die zum ersten Mal in unsere Gemeinde kommen, sagen, boah, ich habe heute was gespürt. Vielleicht sagen sie, ich weiß nicht, was es ist, oder vielleicht sagen sie, irgendwie war Gott da. Und auch die schon seit 10, 20, 30 Jahren kommen, dass sie am Sonntag kommen und sagen, wenn ich nicht im Sonntag im Gottesdienst bin, mir fehlt was, weil da ist Gott auf eine Art und Weise gegenwärtig, die du sonst nicht findest. Und natürlich in anderen Gemeinden, aber die du sonst nicht haben kannst. So, Wohnung Gottes. Und jetzt habe ich euch zum Schluss noch ein Bild mitgebracht. Ich fand es so klasse. Ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gezeigt. Wer es nicht lesen kann, das ist von der Times Square Church in New York. Welcome to our church. The only thing missing is you. Also für diejenigen, die Englisch können, die haben den Witz jetzt schon verstanden. Hier oben fehlt ein Buchstabe. Church schreibt man normalerweise mit dem U. Und im Englischen wird das U eben als U buchstabiert. Und das ist dasselbe wie du. So, und für diejenigen, die nicht so gut Englisch können, habe ich es versucht, in Deutsch zu übersetzen. Alles, was in der Kirche noch fehlt, bin ich. Oder auf Schwäbisch geht es noch besser. Alles, was in der Kirche noch fehlt, bin ich. Ist bei weitem nicht so schön, finde ich, wie das Englische, aber so. Das, auf was ich bisher Wert gelegt habe, war, dass Gott in der Kirche ist, dass Gott in der Gemeinde ist, dass Gott diesen Tempel erfüllt. Aber was natürlich genauso wichtig ist, ist, dass wir in der Kirche sind, dass wir unseren Platz einnehmen, dass wir diese lebendigen Steine sind, die diese Gemeinschaft mit Gott erst ermöglichen. Und deswegen, wenn du Teil dieser Kirche bist, wenn du Teil dieser Gemeinde bist und du sagst, ja, ich habe da meinen festen Platz, dann alles gut. Wenn du noch nicht Teil bist, dann werd ein Teil von diesem Plan Gottes. Lass dich einbauen in die Gemeinde Gottes. Ob das nun hier bei uns ist oder in einer anderen Gemeinde, das ist nicht so furchtbar wichtig. Aber mach mit bei diesem großen Projekt Gottes, bei diesem Meisterwerk, was Gott baut. Sei ein Teil davon, lass dich einbauen als dieser fehlende Stein. Denn ansonsten ist Kirche irgendwie ziemlich schwierig zu lesen. Aber wenn du dabei bist, dann ist alles gut. Okay, lass uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust. Ich danke dir, Herr, dass du deine Braut bereitest und dass am Ende dieses Hochzeitsmahl gefeiert wird. Und wir danken dir, Herr, dass du uns Gnade geschenkt hast, dass wir dabei sein dürfen. Nicht deswegen, weil wir so gut gewesen wären, nicht deswegen, weil wir irgendwie besondere Leistungen vollbracht hätten, sondern aus Gnade, wie wir es letzte Woche gehört haben. Und danke, Herr, dass du diesen Weg freigemacht hast, Herr, dass sich alles geändert hat. Die ganzen Grundlagen unseres Lebens sind auf den Kopf gestellt und wir dürfen mit dazugehören. Wir dürfen Teil dieses wunderbaren Projektes sein. Wir dürfen Teil dieser Herde sein. Und Herr, schenk du Gnade, dass wir wirklich bereit sind, uns darauf einzulassen, dass wir uns einbauen lassen, dass wir bereit sind, dir nachzugehen, deinen Willen zu tun und hier auf dieser Welt ein wunderschönes Gebäude zu sein für dich, wo die Menschen dich erleben können, wo deine Gegenwart spürbar ist und wo Menschen, wenn sie uns begegnen, einfach was merken von dir und dass du aus uns rausleuchten kannst. Amen.